Nahaufnahme, der Feuerwerk-Podcast. Julia Fichtel und Esther Distelmann im Gespräch mit den Machern der Münchner Subkultur. Einmal im Monat sprechen sie über Laster, das Sein und die Zukunft. Und warum man halt so ist, wie man ist. Klick nahaufnahme.feuerwerk.de.
Herzlich willkommen zur 19. Ausgabe von der Nahaufnahme. Ich bin wie immer die Esther Distelmann am Mikrofon, die Chefredakteurin von Radio Feuerwerk und...
Und die Julia Fichtel von der Fachstelle Pop.
Genau, und wir haben heute wieder mal einen Gast, wie immer. Und den stellt die Julia vor.
Genau, aber erstmal hallo, Bene von den Schlachthof Bronx.
Schönen guten Tag.
Genau, ich stelle dich jetzt vor, du kannst natürlich immer eingreifen, wenn du sagst, nee, so will ich nicht dastehen.
Schlachthof Bronx ohne Artikel.
Genau. Okay, okay. Sehr gut, vielen Dank. Schlachthof Bronx gibt es schon seit sage und schreibe 11 Jahren. 4 Alben wurden veröffentlicht, unter anderem beim unfassbar wichtigen Münchner Elektro-Techno-Label Disco B. Bene und Jakob waren schon so ziemlich überall unterwegs, in Europa, Südafrika, Russland, Mexiko, Kanada und den USA. Sie haben auch einmal eine Tour mit MIA, also begleitet, und wurden in Arte Tracks vorgestellt, habe ich mir auch angeschaut. Sie sind also insgesamt ganz schön erfolgreich mit ihrer Musik, und da kommen wir jetzt zu einem sehr interessanten Thema. Ihr nennt euren ausgetüftelten Sound selber Munich Bass.
Sagt Wikipedia,
aber das habe ich tatsächlich öfter gelesen. Macht ihr das gar nicht?
Ach, ich finde das immer so schwierig, das irgendwie so zu verpacken. Vor allem die Leute verstehen es ja dann auch immer nicht. Insofern.
Aber die verstehen es ja auch nicht mit den ganzen Labels, die sie dazu. Deswegen, irgendwie Hybrid aus Ghetto, Kudo, Baltimore Club, Dubstep in Miami Bass oder Electro Dancehall, Dub Kudo. Okay, das versteht man vielleicht noch ein bisschen mehr. Bale Funk, weiß ich schon gar nicht mehr, was das
heißt.
Bale Funk, was ist das?
Das ist so, sagen wir mal, relativ klassisch brasilianisch sozusagen.
Ja.
Ist jetzt schon auch eher so ein Favela-Thema.
Das passt auch ganz gut zu meiner Frage. Woher kommt eure Liebe zu Soundsystemen? Also, wenn ich an Soundsysteme denke, denke ich an die Karibik, an
wow.
Das ist mein Handy gewesen. Und die Box mit den Karten. Also, falls ihr jetzt einen Hörsturz bekommen habt, dann liegt es an mir. Genau, und deswegen habe ich mich gefragt, warum wart ihr da viel? Habt ihr immer schon so gehört?
Also, es ist ja erstmal so, dass das ja kein zwingend karibisches Thema jetzt ist.
Nee, deswegen meine ich ja, also auch Afrika und also Subsahara auf jeden Fall stark Soundsystem.
Ja,
also ich denke,
also Mexiko ist tatsächlich so mit einer der
stärksten
der Hochburgen noch, Brasilien auch.
Und warst du da so viel oder hast du das schon immer spannend gefunden musikalisch? Oder?
Also für mich, es gab schon so mehrere irgendwie so ganz klar wichtige irgendwie Situationen, wo man das halt so dann auch das erste Mal quasi dann auch so diese ganze Musik verstanden hat. Also zum Beispiel Dub, das versteht man nicht, wenn man das halt daheim auf irgendwie seiner Mörder.
Auf seiner kleinen Anlage,
am besten
noch
irgendwie
Sony Walkman hört.
Ja, also Kopfhörer, kommt auf den Kopfhörer drauf an, so, aber das Ganze erschließt sich einem halt erst so richtig quasi, wenn das dementsprechend auch losfeuert und irgendwie dann tut genau dasselbe. Cumbia. Ja.
Mhm.
Also so, ich werde das nie vergessen, wir waren in Mexiko, heißt diese ganze Soundsystem-Geschichte, das sind die Sonideros.
Mhm.
Und wir waren da eingeladen, das vorletzte Mal oder so, als wir eben in Mexiko waren, nach Nesa. Das ist so ein Riesenslum in der Nähe vom, oder teils Slum, teils irgendwie ganz normal, in der Nähe vom Flughafen. Und da riegeln die quasi mit Lastwagen so einen kompletten Straßenzug ab.
Mhm.
Und da war es eben so, dass halt mehrere Sonideros gespielt haben und zwei die Anlagen gestellt haben. Das ist halt dann die eine Seite, also es geht dann bestimmt so 200 Meter.
Mhm.
Das ist auf der einen Seite halt nur Boxen und auf der anderen Seite genauso. Und dann spielen die immer so im Halbstundenwechsel.
Mhm.
Und man läuft dann da so durch, es fängt dann irgend so ein Platz an und läuft man durch immer enger Gässchen irgendwie. Und dann irgendwann kommt man irgendwo hin und dann ist dann so ein Lastwagenfenster, so ein Spalt weit offen. Da schiebt man dann so einen Geldschein rein und dann darf man da reingehen quasi. Und also wir kamen da rein und dann spielt der halt ein Panflöten-Intro.
Mhm.
Das war so unmenschlich laut. Also du wirst Schulter an Schulter gestanden und hast dich angeschrien, du hast kein Wort verstanden, was der andere gesagt hat. Und spielt danach so eine uralte Kumbia-Nummer. Und dann kommt dieser erste Conga-Beat und dann ist aber vorbei. Also dann ist wirklich, der Müll fliegt von der einen Straßenseite auf die andere. Und ja, bei denen ist es ja dann so, also da gibt es halt keine Dubplates wie jetzt irgendwie in der Karibik, sondern bei denen gibt es halt die kaufen aus Kolumbien Kumbia-Vinyl in by the ton. Und suchen sich dann genau die super raren und geilen Sachen raus. Also da darfst du auch nicht irgendwie mal kurz während der auflegt Hallo sagen oder in die Plattenkiste gucken, da kommt gleich der Cousin und zeigt dir, was er im Gürtel stecken hat. So, okay. Das mag der gar nicht.
Okay.
Und aber das also so vom Sound her halt, also das ist auch alles selbst gebaut und allein die schiere Masse an
Equipment. Aber was ist die Begeisterung für die Technik? Weil das ist ja jetzt, du erzählst ja von einem relativ kurz, also noch nicht so lange her, oder? Und ich meine, euch gibt es ja schon so lange.
Na, wann war das, als wir dann da waren? Also ich hatte natürlich ganz andere epiphanische Erlebnisse mit Sound. So, aber Bass war schon immer für mich das Nonplusultra. Also das geht schon los, so wenn du so als Kind irgendwo beim Maibaum stellen bist und dann kommt die Blaskapelle vorbei, das war alles immer nervig, bis dann halt hinten der Dicke vom. Und genau, und da, also so, wir haben gemerkt, dass es halt die Leute viel besser verstehen, was wir machen, seitdem wir mit Blurred Vision eben angefangen haben, also wo wir so mit quasi dicker Anlage uns dann irgendwo hinstellen und das dann.
Also eine Anlage, die perfekt auf eure Tracks auch einfach
ausgerichtet ist. Ja, oder andersrum, wir halt dann wirklich, wir haben über ein Album an Sachen, die wir nur bei Blurred Vision und auf der Anlage spielen.
So. Das ist auch eine mega krasse Anlage, ne? Also Julia ist fast vom Stuhl gefallen, als sie es vorgelesen hat. Was, 50.000 Watt,
ja. Und ja, also ich finde das total, ich finde das einen total schönen Ansatz. Ist natürlich geil, dass ihr hier dann in Deutschland dann so die Möglichkeit habt, so fettes Zeug zu mieten. Ich nehme an, nicht gekauft, und aber nicht selber gebastelt, oder?
Nee, das haben tatsächlich Freunde von uns gemacht. Und ich habe den Flo hier unten im Keller bei so einer Dub-Party eben nach ewigen Zeiten mal wieder getroffen.
Ja, hier unten im Feuerwerk.
Und dann standen wir so an der Bar und so, ja, bla, ich war, glaube ich, so I&I Dubwise oder so. Und wir reden so, und ich so, boah, ich hätte gern sowas in richtig groß, so 2000 Leute, kein Problem irgendwie, um damit halt auch irgendwie auf Tour zu gehen und so. Und dann meinte er so, ja, hab ich. Also so, einen Scheiß hast du. Nein, ja, hab ich. Ja, morgen schickst mal Bilder, 8 Uhr in der Früh war die E-Mail da, 2 Tage später waren wir bei denen im Lager und haben uns das mal angeschaut und seitdem versuchen wir das so gut wie können durch die Welt zu touren.
Und wie gehen die Leute überall auf der Welt so drauf ab?
Na gut, also so, sagen wir mal Europa, weil das Verschiffen, wir haben es mal geschaut mit Lufthansa Cargo nach Mexiko, wären es 20.000 gewesen.
Oh ja.
Hin und zurück aber.
Achso, ja dann.
Aber du musst halt dann vor Ort, hast du halt dann wieder Transport und so weiter. Plus halt Strom, immer so ein bisschen hakeliges Thema.
Ja, wir müssen jetzt mal in unsere Kategorien gehen.
Ja, genau,
gehen
wir mal in unsere Kategorien.
Genau, wir haben wieder drei
Boxen. Die ich runtergeworfen habe, steht jetzt auch wieder auf dem Tisch.
Das war Laster. Dann haben wir noch Sein und Zeit. Und du darfst dir jetzt aus einen Zettel schon mal rauspicken.
Ich fange mal an mit Laster.
Klassisch, damit fangen alle an.
Ja, echt? Ja. Wollen alle hinter sich haben. Interessant. Na, dann fange ich mit Sein an. Das finde ich...
Sehr gut. Nochmal umgedacht, hier.
Das klang jetzt so, als wäre das mega anstrengend gewesen, diesen Zettel rauszuholen.
Aus dieser krass komplizierten Box.
So, Stress steht auf dem Zettel, den ich gerade aus dieser wohlklingenden Kiste gezogen habe.
Genau. Willst du anfangen, Julia?
Ich, also Stress... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. In den Phasen als Musiker gibt es ja stressigere und auch ruhigere Phasen. Wenn ihr jetzt gerade irgendwie an einem Album arbeitet und das abgeliefert werden muss, könnte ich mir vorstellen, steigt der Pegel und fällt aber vielleicht auch wieder ab, wenn es ruhigere oder vielleicht gar keine Tourphasen gerade gibt. Wie ist das bei dir? Hast du Stressphasen oder bist du so ganz
immer gleich entspannt? Ruhst du immer so, wie du jetzt gerade wirkst?
Also klar, jeder hat irgendwann mal irgendeine Phase, wo er es irgendwie stressig findet, aber also dass ich bin, glaube ich, vom Typ jetzt eher ruhig. Oder so sagen wir es mal so, dass ich da jetzt nicht zu sehr irgendwie, also die Dynamik ist sehr gering bei meinen Aggregatzuständen zwischen Stress und weniger Stress.
Und bist du innerlich aufgerieben dann? Oder also weil man außen würde ich es jetzt auch nicht sehen. Aber bist du dann jemand, der dann Fingernägel kaut oder
nein, um Gottes
Willen. Schlecht gelaunt wird oder raucht wie ein Schlot oder was machst du so?
Nee, also so, mal bei uns ist es auch tatsächlich so, dass es, wir arbeiten ja kontinuierlich an dem, was wir machen. Also so ist für mich auch total wichtig, so wenn ich jetzt irgendwas Kreatives mache, ich kann nicht 2 Monate nicht ins Studio gehen, sondern ich muss irgendwie so jeden Tag eigentlich wirklich was machen. Also ob das dann Früchte trägt oder nicht, aber so, dass man da einfach so einen kontinuierlichen...
Eine Routine auch drin hat, klar, in den so Tagesablauf.
9-to-5 mäßig eigentlich.
Fast ja, schon. Also ein bisschen mehr tatsächlich.
8-to-5.
Nee, also das kann schon, können schon echt lange Tage werden. Also unser Studio ist ja auch so im Keller.
Ja, dann kriegt man auch nicht mit, wenn
da
der Tag vorbei ist.
Da gar nichts mit.
In Schwabing.
In Schwabing.
Ja.
Wir wollten ja lieber irgendwie bei uns ums Eck eins, aber das gab es damals nicht. Aber jetzt
Schwabing-Bronx.
Nee, aber das ist also so, nee, ich überlege gerade, was mich stresst.
Also natürlich sehr lange Tage, das kann ich mir schon vorstellen, aber wenn, also du brauchst es quasi, dass du auch für einen kreativen Prozess, dass du jeden Tag dahin gehst und deine Rituale machst, so dass dann was entstehen kann.
Ja, das ist ja, also das ist jetzt gar nicht irgendwie, das klingt so spiritistisch, ist es gar nicht.
War auch gar nicht gemeint.
Nee, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie uns über Langeweile beklagen. Also es gibt einfach auch ständig was zu tun. Ja, dann hast du irgendwie, keine Ahnung, willst mit irgendwie den und den Künstlern arbeiten, hast denen schon irgendwelche Instrumentals quasi vorproduziert, die gefallen denen aber nicht, dann müssen dann neue her, dann macht man irgendwie was, wie halt auch viel machen, ist halt dann einfach auch so für irgendwelche Kollegen, die halt irgendwelche Radiosendungen haben oder so, halt dann da mal irgendwie einen Mix. Wir haben ja auch schon relativ viel halt auch so für andere Leute produziert. Ja. Das kann dann schon auch einfach viel Arbeit sein. Also vor allem mit den Amis, die dann, wo du dann sofort mit irgendwelchen Anwälten und allem und wo das dann so unsexy wird. Also so, und die Zahlungsmoral ist dann auch so räudig und so. Das sind dann Gott sei Dank so Sachen, die dann Jakob irgendwie hauptsächlich.
Also sie zahlen nicht, aber sie kommen im Anwalt.
Ja, genau.
Super.
Also Snoop Dogg hat, glaube ich, 2 Jahre später gezahlt dann.
Nee.
Ja.
Boah, das ist
kam ja irgendwann, krass. Irgendwann so eine Überweisung von Doggy Style Records.
Nachdem man die 46. Mahnung rausgeschickt hatte.
Ja, so ungefähr. So, wir haben ja gar nichts mehr geglaubt. Es war auch tatsächlich für Snoop Dogg ein eher
kleiner
symbolischer.
Wahrscheinlich hat er ihn deswegen übersehen.
Ja, wahrscheinlich.
Genau.
Und was war das, was ihr für Snoop Dogg gemacht habt?
Wir haben quasi damals noch relativ viel mit Wes Diplo irgendwie. Ja. Der hat halt, was der halt wirklich gut kann, ist halt einfach ja halt so Ideen zusammenschmeißen und dann wird da irgendwie was draus. Quasi über den lief das dann so. Und das war dann, da hat Snoop Dogg dieses Snoop Lion Album gemacht,
ja,
wo er so ein bisschen
dieses Reggae.
Bisschen Reggae gemacht hat. Wie auch immer. Und jedenfalls hatte Diplo eben halt noch so Sachen von uns rumliegen, die er dann quasi da irgendwie verwendet hat und so weiter und so fort. Und die wir dann wieder zurückgespielt kriegen und dann macht man ja halt Änderungen und so weiter.
Aber ihr könnt, also Julia und ich haben es immer, wenn wir machen ja einen Subkultur-Podcast und wir fragen uns immer bei den meisten Gästen, die wir einladen, ob sie denn davon überhaupt leben können. Und bei dir sind wir jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass du davon leben kannst. Ist
also,
das so?
Also ich finde, ja.
Aber also, weil ich meine, wenn man mit Diplo also und Snoop Dogg zusammenarbeitet, auch wenn er schlecht spät bezahlt, wenn er bezahlt
ist. Ja, wie gesagt, das war jetzt nicht so viel. Also das, ja, okay. Wir reden da jetzt nicht von irgendwie mal so $80,000, die da einfach auf dein Konto knallen. So. Ja. Das leider nicht. Das ist tatsächlich, also so, wir arbeiten wirklich jeden Tag viel dafür, dass wir das irgendwie und so hinkriegen. Und
ja. Damit finanzieren können.
Also ich mache nebenbei halt noch so ein bisschen BR irgendwie, Jakob gar nicht. Und wir kriegen es aber hin, dass wir da so, und das aber jetzt halt auch schon seit, naja, schon fast 10 Jahren.
Ja.
Und du bist eben mehr der kreative Part, ne, Jakob macht das Organisatorische, aber ist er schon auch mal im Studio dabei oder bist du da?
Nö, das ist schon, also quasi wir sind auch oft einfach im gleichen Raum.
Ja.
Ja, und machen aber halt da währenddessen unterschiedliche Sachen, damit eben auch Kommunikation möglichst reibungslos und schnell irgendwie funktioniert. Mhm. Und wir spielen ja auch zusammen live. Also ja. So, das ist ja alles gleich wichtig und, und tatsächlich also so einen zweiten Jakob findet man nicht. Also das ist
die große Liebe.
Ja. Mal sehen, was wir dann noch für andere Zettelchen so bekommen.
Aber ich will noch was zu Stress wissen, weil ich finde es schon spannend, dieses kontinuierliche Arbeiten. Ich weiß nicht, also oder vielleicht auch in anderen Genres, wenn es mehr noch mehr Album fixiert ist, ist es eher so, dass sich Leute so eine Deadline setzen müssen, sonst wären sie nie fertig. So
mit. Ja, es ist auch wichtig. Das ist so ein grundsätzlicher kreativer Prozess, okay. Wo ich auch einfach sage, so, man muss dann einfach auch sagen, jetzt ist halt
gut jetzt
so,
vorbei.
Ja?
Und wenn du in 2 Jahren es halt scheiße findest, dann hast du halt in den 2 Jahren, die inzwischen vergangen sind, hoffentlich was Besseres auf die Beine gestellt.
Im optimalen Fall, ja.
Aber klar, es gibt natürlich dann auch so, aber das stresst mich jetzt nicht, weil das halt so, das ist halt normal, dass man so, ich nenne es die Gummiband-Tage, ja, wo man halt quasi gegen so eine Gummiband läuft.
Das und dann kann ich mir
man,
sehr gut vorstellen.
Denkt man hat Mords was irgendwie erledigt und irgendwie, ja, dann am nächsten Tag kommt man wieder und steht wieder genau da, wo man angefangen hat, weil es halt einfach so kam halt dann nichts raus. Ja. Und aber das empfinde ich jetzt nicht so, das stresst mich nicht. Ja. Menschen, die in die gleiche Richtung reisen wie ich und die es nicht können, stressen mich. Das nervt mich einfach.
Also eher banalere Dinge stressen dich.
Ja, ich finde das gar nicht so banal, aber einfach so, so ein gewisser, wie der Österreicher sagt, Hausverstand beim Reisen. Das ist so, das finde ich wichtig. Also Jakob sieht dann auch ganz genau, dass wenn der jetzt nochmal hinten gegen meinen Sitz pockert, weil er diesen scheiß Bildschirm nicht bedienen kann, dann muss der aussteigen.
Es war egal, wo wir gerade sind.
Das ist wurscht.
Ja, okay. Und hat dich das jemals gestresst, ob du davon wirst leben können zum Beispiel?
Ich war schon immer irgendwie so freiberuflich quasi.
Das heißt, du kanntest das...
Bei mir hat sich das irgendwie ganz, ganz gut reguliert, weil, also so, es gab definitiv Situationen, wo ich gemerkt habe, okay, da will ich nie wieder hin.
Zum Beispiel?
Weil mir das Geld ausgegangen ist. Mhm. Ach, dass man sich dann halt irgendwie in der WG freut, wenn man irgendwo hinten im Regal noch so eine Dose Mais gefunden hat irgendwie und irgendwie wirklich für echt nichts mehr hinten und vorne reicht.
Die Zwiebel klauen muss.
Und ja, also so da... Und da muss man halt dann gucken. Also so, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie schlecht haushalte mit meinem Geld, aber ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie so genau der totale Sparfuchs ist. Also so, wenn es so über den Daumen, dann...
Da kommt wieder was rein, müsst schon irgendwie
passen. Ja, genau. Und aber auch so diese ganzen Dynamiken, also so... Es kann schon unglaublich nerven, wenn man halt dann zum Beispiel ein paar Monate dann weniger spielt, als man es gewohnt ist oder so. Ja, aber dann macht man halt in der Zeit eben andere Sachen oder ist dann viel mehr so aufs Studio fokussiert und irgendwie, wir wursteln einfach weiter. Und tatsächlich, also man muss bei dem, was wir machen, was ja so kompromisslos und ja, einfach nur so unseres ist, muss man halt einfach versuchen, den möglichst langen Atem zu haben.
Und woher hast du den? Also
ich bin ein sehr geduldiger Mensch.
Schon, ne? Also auch schon als Teenager warst du, hast du nicht das kurze Ziel vor Augen gebraucht, sondern etwas, das heißt auch, also Frage. Weil ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt, ich dachte immer, ich kann mit diesen langen Zielen total gut umgehen. Und dann kam das Studium und dann habe ich festgestellt, nee, ich brauche schon eher so klare Deadlines, die möglichst nah sind, damit ich auch wieder irgendwie sehe, okay, das ist auch, wenn es nur das Gedankliche erbrochen ist, aber es liegt jetzt da und ich kann irgendwas draus machen.
Ja, aber das ist ja das Ding mit diesen so Ziele, man soll ja kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Ja. Ja, irgendwie solche Kategorien bieten sich ja dann schon auch an. Vor allem, weil wenn man halt nur so ein langfristiges, ja, der Weg dahin ist halt dann sehr langweilig.
Dann wird es halt auch vor allem nicht.
Ohne kurzfristiges Ziel. Also so. Tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob das so mit Zielen zu tun hat. Es ist leider so, oder was heißt leider so, es ist so, dass bei uns in der Familie alle wahnsinnig stur sind. Mhm. Das heißt, wenn die sich halt was überlegt haben, dann machen die das auch.
Rennen die mit dem Kopf durch die Wand.
Ja, oder halt dann langsam, aber irgendwie das aber am Ende.
Ja, bis sie durch ist.
Deswegen, also ich glaube, so lange Atem und Sturheit machen schon Sinn.
Ja, das stimmt. Und wenn jetzt, was mich dann auch noch, also wenn man irgendwie so eine, weiß nicht, einer von diesen Menschen, die du für die ihr Sachen produziert, vielleicht findet ihr die auch gut. Wie ist das dann? Hat man da dann Stress, wenn man sagt, okay, also eigentlich fand ich die immer cool, jetzt darf ich für die was machen? Und ist das dann stressig oder hast du das so gar nicht?
Na, das ist natürlich, also so, man will dann so eine Erwartungshaltung natürlich.
Also bei einer MIA denke ich mir das doch ganz.
Nö, mit der war das sehr entspannt.
Ja.
Aber das ist halt auch, also so bei MIA irgendwie, dann ist natürlich das, was man dann zusammen im Studio macht, nicht unbedingt das, was dann am Ende auf der Platte landet. Ja, also das ist so, gibt's dann so Wege, die so ganz eigen sind. Aber egal. Nee, das ist, also so, das ist, man will das dann schon, aber auf der anderen Seite ist auch oft ein Problem, wenn Leute irgendwie was produziert haben wollen von uns, die kennen dann wahrscheinlich halt auch nur einen relativ kleinen Ausschnitt von dem, was wir so alles machen. Und man muss sich vorher wirklich lang unterhalten auch und so auch mal so abstecken, wo man gerade so steht selber und ob das jetzt wirklich Sinn macht. Mhm. Und also grundsätzlich ist so, wenn wir sagen, das ist komplett durch, uns langweilt einfach nur und es ist so oll, dann wird's erfolgreich.
Okay.
Also das ist so sicher, wie es Armin. Ich weiß noch, wir haben mit Trettmann, also mit Stefan irgendwie, wir haben geskypt, als der gerade Kitschkrieg 1 rausgebracht hat. Und er so, ja, und es ging halt auch darum, ob wir auch irgendwie ein bisschen was machen wollen und so. Und ja, vom Prinzip schon, aber du, wir gerade so halt so Dub-Juke irgendwie.
Läuft doch gar nicht.
Also so, Entschuldigung, die Österreicher haben diese ganze Cloud-Nummer schon zweimal durchs Dorf getrieben. Also so, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ja? Und so, ja, nee, aber ihr fühlt es so voll. Und der macht ja auch schon einfach seit
ewig.
Ja. Also ich glaube, so erstes Trettmann-Release habe ich, glaube ich, 99 wahrgenommen oder sowas. Und wir so, ja, aber also ich kann das halt auch gar nicht, sowas produzieren und so. Und dann so, ja, okay. Und dann ist das so durch die Decke gegangen. Es war so klar, weil ist immer so. Wenn wir sagen, das ist out, dann kommt's erst richtig.
Und wie kommen so Kontakte immer zustande bei euch? Mit jetzt zum Beispiel Trettmann oder anderen Musikern?
Also, man trifft sich natürlich ganz viel irgendwo, wo man spielt. Ja, also so, und mit Leuten, wo man sich gut versteht, bleibt man halt dann auch irgendwie in Kontakt. Kommt auch immer dann drauf an, also so jetzt, wie viel Zeit dann wer auch gerade hat. Also das sind ja bei allen die Dynamiken immer so unterschiedlich. Was dann auch nicht heißen muss, dass wenn man jetzt halt mal irgendwie in der gleichen Stadt ist, dann man sich dann da auch sieht oder so. Ja, das ist. Aber, ach nee, und das so mit den ganzen sozialen Medien geht es ja natürlich relativ gut, dass man sich halt hin und wieder mal so und.
Was machst du so?
Ja.
Aber tatsächlich, also so, ja, ich find das schon wichtig, dass man sich also so gut versteht. Es gibt schon auch Leute, wo man die Musik geil fand und dann lernt man die kennen, das sind totale mega Arschlöcher. Mhm. Und dann habe ich einfach, ich kann die Musik dann nicht mehr anhören, ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Weil es mich so nervt, weil die so doof sind.
Ja, ist ja, verstehe ich voll. Das hat ja auch häufig irgendwie was mit Authentizität zu tun, ob man das jemandem glaubt. Und wenn das dann irgendwie so eine Scharade ist oder so, kann ich mir das schon gut vorstellen, dass man dann abgeturnt ist und sagt next.
Ja, oder dann einfach so, wo einfach so Verhaltensbasics dann einfach so, nee, so nicht.
Ah, Star-Allüren, oder was meinst du denn jetzt?
Ja, also auch, ja, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand irgendwie so, hey, ja, geil, irgendwie so. Aber ja, es gibt so eine gewisse Grenze, so, wenn man sich da blöd aufführt, dann bist du einfach durch bei mir. So,
gibst du mal ein Beispiel? Du musst ja den Namen nicht nennen, wer was gemacht hat, aber gib mir mal ein Beispiel.
Ja, sowas wie, wie man ist Backstage eingeladen und dann fängt man da an, rum zu randalieren und irgendwie von allen den Rider wegzutrinken und jetzt nicht nur von uns, sondern von und solche Geschichten.
Also eigentlich.
Also alles, was halt einfach so eine ungute Stimmung irgendwie verbreitet. Ja, man bringt keine Waffen mit Backstage oder solche Sachen. Das ist glaub einfach. So, okay.
Verstehe ich.
Das finde ich halt ungemütlich.
Ist irgendwie ungemütlich, ja. Ich
bin da auch ein bisschen spießig.
Ja,
total
also eigen. Ehrlich, ja, finde ich auch ein bisschen eigen, aber ich kann es nachvollziehen. Ich hätte auch nicht so gern gerade ein durchgeladenes Maschinengewehr neben mir stehen oder so. Oder eine kleinere Waffe auch nicht.
Ja, also kommt ja immer auf den.
Also es kommt auf das Musikgenre an, mit dem man gerade zusammenarbeitet.
Nee, aber also es gibt ja auch Länder, wo sowas dann tatsächlich
ja, also zum so Standard gehört.
Security-Standard ist quasi. Ja. Also so, wenn man jetzt nach Subsahara-Afrika fährt, in manchen Ländern ist es halt einfach so ein ganz normalen Tagesbild
ja.
So. Also ob du jetzt auf den Markt gehst oder nicht. Also das, ja. Davon rede ich nicht. Das ist schon so ein mutwilliges Stress machen quasi.
Ja. Also haben wir doch was gefunden, was dich stresst. Um da jetzt nochmal auf den Zettel zurückzukommen. Aber stresst dich wahrscheinlich gar nicht, das ist eher ärgern, oder?
Ja, das macht halt, wie gesagt, das macht halt dann so eine ungemütliche Stimme. Das klingt jetzt bestimmt total komisch, dass hier ständig Leute mit Waffen irgendwo.
Überall auf deinen Konzerten sind Bad Leute Boy mit Waffen. Village. Genau. Und der Snoop Dogg, der seine Rechnung nicht bezahlt. Schönes. Okay, dann, ich glaube, wir haben jetzt wirklich viel zu Stress und Sein, beziehungsweise wenig zu Stress, aber viel zu Sein geredet. Und jetzt gehen wir doch mal eine weiter.
Zeit. Mich würde immer total interessieren, was auf den anderen Zetteln noch draufsteht.
Das ist bei den meisten so. Die wollen es alle immer wissen, aber jetzt bin ich selber mal gespannt.
Beziehung.
Also tatsächlich haben wir über Beziehungen gesprochen, weil du ja im Grunde, also mit so einer langen Schlachthof-Bronx zusammen sein, ist es ja eigentlich auch ein beziehungsähnliches Konstrukt, das du da führst, oder?
Das ist wie
mit eine Jakob.
Ehe, ja.
Das ist wie eine Ehe, ne?
Ja.
Und bist du so ein Beziehungsmensch?
Hättet ihr euch schon öfter fast getrennt? Oder?
Wie läuft das?
Also, streitet ihr?
Also wir streiten nicht wahnsinnig viel. Ich glaube, wir sind beide schon eher Harmoniefreunde. aber wenn wir streiten, das kann auch mal so richtig. Also wir hatten einmal einen Streit, da ging es um quasi so ein Instrumental auch für Gonda Sufi damals.
Okay.
Und Jakob fand das total prall und ich fand das total super. Und da haben wir uns richtig in die Haare gekriegt, sodass es wirklich, also so zwei Tage war.
Funkstille.
So.
Seid ihr persönlich geworden im Streit, oder?
Nee, ich streite auch da anders als Jakob. Also ich bin da mehr so offensiv und Jakob ist da so ein bisschen zurückhaltender und das kann natürlich dann auch mal so aufeinander knallen, aber das ist also so, das war glaube ich wirklich so das Eisigste, weil ansonsten ist es halt einfach so klar, dass wir einfach so zusammen in einem Boot sitzen und halt uns gegenseitig da irgendwie helfen, dass das alles so.
Das führt uns vielleicht an den Ursprung eurer Beziehung.
Weiter rutscht irgendwie.
Woher kanntet ihr euch?
Wir kennen uns quasi schon wirklich lang, also ich würde mal sagen so war eher 14, nicht 16 oder sowas. Und mochten uns aber nicht. Also wir hatten gemeinsame Freunde, aber zusammen rumhängen, nee. Also weil es,
warum nicht?
Es kann ja immer nur einen Klugscheißer geben und nicht zwei.
Aha.
Und dann haben wir uns eben auf der Geburtstagsfeier von Lorenz, der eben dieser gemeinsame Freund ist, und der uns netterweise auch manchmal, wenn wir in Bayern irgendwo spielen, dann irgendwie fährt für natürlich ordentlich Geld.
Rechtzeitig überwiesen.
Ja, genau.
Ja, ja, klar. Also das ist, wir haben eine tatsächlich sehr
hohe Zahlungsmoral.
Voll. Also ja. wir sind grundsätzlich bei allem, also wir antworten auch immer schnell auf E-Mails oder so.
Ja, das ist auch Professionalität. So. Also es ist einfach unmöglich, sowas nicht zu machen. Ich finde auch die, also selbst wenn du die Machtposition, also angenommen, entweder er hätte es nicht mitbekommen, peinlich, weil unprofessionell, oder du denkst dir, okay, es sind zu sehr Kinkerlätzchen, noch schlimmer. Also ich meine, es gibt ja keine sympathische Antwort darauf, warum man Menschen auf sein Geld 2 Jahre warten lässt. Oder? Ja, also jetzt völlig unabhängig von diesen Menschen, es gibt auch andere Menschen,
die tun so. Die haben es halt verpeilert. Also, oder,
oder sie waren halt einfach zu...
Waren halt einfach...
Smoke weed every day.
Ja. Nee, aber genau, und dann haben wir uns ja auf dieser Geburtstagsfeier eben wieder getroffen und dann waren wir beide halt so angenervt von irgendwie Clublandschaft langweilig. Und dann haben wir uns halt dann angefangen auszutoben. Und jetzt sind wir halt da
gelandet. Zu Hause noch, als, also ihr habt irgendwie
im WG-Zimmer.
Ja. Okay, ja.
Da habe ich dann, also da hatte ich halt so meinen Arbeitsplatz und da haben wir dann so losgespielt.
Und da hattet ihr dann auch so einen Moment, so jetzt machen wir das, wir machen jetzt das zusammen. Oder ist das einfach so natürlich entstanden?
Zu dritt wart ihr am Anfang, gell?
Ja. Aber ja, genau, das war dann einfach auch so Zeitprobleme und so. Und eigentlich musste der andere dann in den Knast. Nein, Spaß.
Passt.
Nee, und das, ja, das hat sich dann einfach so ergeben. Wir haben dann irgendwie, haben uns dann gedacht, das kann ja nicht so schwer sein, sind dann einfach so los und haben halt dann mal so 4 Demos einfach so durch die Gegend geschickt und haben dann auch super schnell so ein Label in England gefunden, das die dann rausbringen wollte. Der hat das aber dann so vergeigt. Und dann hat er sich ewig nicht gerührt und dann haben wir die Dinger halt einfach genommen, haben wir woanders rausgebracht. Ja. Und dann hat er das irgendwann spitz gekriegt und ist komplett aus dem Häuschen gewesen. Weil, ja klar, weil er hat dann irgendwie so, ja, und das soll dann gepresst werden und hat das hat auch tatsächlich, aber hat halt nicht kommuniziert. Ja. So, ja, was soll ich denn machen? Ja? Also, dann...
Ach, scheiße.
Leck mich.
Ja. Ja? Aber hattet ihr irgendwas unterschrieben oder kam, also gab es da echt Ärger oder...
Nein, das war so ein winziges irgendwas, okay, ins Label. Also, ja. Da waren wir dann auch, also dadurch, dass wir das Zeug dann halt auch bei Disco B mit rausgebracht haben, Jürgen irgendwie, der sich da ja sehr, sehr rührend irgendwie auch dann, wenn wir irgendwie so rechtlich irgendwie was nicht wissen oder so, dann können wir immer zu dem gehen. Dann auch gemeint, so, der soll sich einfach mal
zusammenreißen.
Ja, genau so sagt man das. Der soll sich einfach mal
am Riemen reißen.
Zusammenreißen.
Okay. Ja, das fand ich nämlich auch interessant, weil ihr wart ja, also zumindest so aus meiner Wahrnehmung, hat man euch in München als erstes wahrgenommen und dann aber auf einmal schon ganz, also dann nicht irgendwie so deutschlandweit, so wie man das sonst so kennt, sondern dann gleich irgendwie europaweit. Wie kam das? Also war das von vornherein durch eure Eigeninitiative? Oder waren die, genau?
Also es war tatsächlich so, wir hatten auch mehr in Deutschland gespielt am Anfang, aber wollten halt niemand.
Ach krass.
Okay. Also, und woran liegt das, glaubst du? War noch nicht bereit.
Für nö, da war halt einfach auch quasi kein Bedürfnis da. Also so
kein Markt
bisher. Berlin war halt einfach Techno und ja, also ein bisschen Rap noch. Ja, jetzt ist so, jetzt gerade würde ich mal sagen, so 50-50.
Ja.
Und in München war das auch so, das war ja alles ausprobieren und totaler Wildstyle irgendwie. Und dann haben wir aber, ja, also so, dadurch, dass es ja auch so MySpace-Zeit irgendwie, ja, also so alle haben sich da irgendwie vernetzt und konnten irgendwie und dann hat man halt relativ schnell Leute gefunden, die auch irgendwie so,
ja, so da auch in der
nicht
Richtung
so konventionelle Musik gemacht haben. Und deswegen ging es dann, ja, so, was war das erste, so Belgien, Portugal und das ist natürlich, war für uns natürlich viel besser, ja, weil dann sieht halt also quasi der Prophet im eigenen Land. Ja. Und dann sehen die auf einmal so, oh krass, ah, und da und jetzt da und so, und jetzt London, so, okay. Und da muss ja was dran sein. Mhm. Ja, so
schlecht kann das nicht sein.
Ja, die hatten ja keine Ahnung. Gut, das ist natürlich das erste Album dann so im totalen Anything Goes Zirkus Ding irgendwie geendet ist. Das konnte ja
keiner wissen.
Ja, und das aber ist halt so.
Voll gut. Dadurch hattet ihr dann auch viel mehr Möglichkeiten, nehme ich mal an.
Ja, also so, bei uns ist halt immer so, wir sind halt zu funky für so wirklich so geradeaus Techno-Party und für so andere Sachen ist es dann wieder zu elektronisch und es ändert sich ja, also wenn man sich überlegt, wie sich das die ganze Musik über die letzten 10 Jahre verändert hat.
Wahnsinn.
So bei uns, das ist schon, also vor allem, es kommt ja das Zeug auch dann immer so, man macht's und dann, wenn man es rausbringt, dann dauert es irgendwie ein Jahr, bis es dann überhaupt mal, wenn es schnell geht.
Mhm.
Also das ist so. Mhm. Deswegen, also ich empfehle immer so, wenn man irgendwie so latent das mag, was wir machen, dann einfach kommen, wenn wir spielen. Da hört man die Sachen auf jeden Fall schon mal 2 Jahre vorher.
Okay.
Dann ja, weiß man auch, wie es so
theoretisch geklungen hätte in der Zeit, in der ihr es gemacht habt. Okay.
Und steht die Beziehung zu Jakob jetzt über allen anderen Beziehungen, die du so hast? Also ist das immer so Nummer 1 oder nicht?
Naja, das ist meine Business-Beziehung Nummer 1 und wir sind halt wirklich beste Freunde. So. Mhm. Also ich bin ja auch quasi der Patenonkel von seiner Tochter und solche Sachen. Also so ist es schon.
Mhm.
Aber das ist natürlich jetzt, also würde ich jetzt nicht in keinster Form mit der Liebesbeziehung, die ich zu meiner Freundin habe, irgendwie vergleichen, weil es ist halt was anderes. Das ist so Äpfel-Birnen.
Ja, aber wenn jetzt du 2 Telefone hast und beide klingeln, wo gehst du ran?
Das ist ja eine gemeine Frage. Nee, vor allen Dingen, was hättest du gemacht, als du noch in der Band warst?
Da
warst
du
mit dem Freund zusammen in der Band, ja, stimmt.
Das ist aber.
Da macht man sich so einfach.
Ja, wirklich.
Aber es ist schwierig.
Ja, hätte ich überhaupt keinen Bock.
Ja.
Nee, hätte ich gar keinen Bock. 2 Telefone, wie würde ich es machen? Jakob, ich rufe dich nachher an. Und kann, ohne Ciao zu sagen, auflegen.
Ja, genau, das
ohne, dass
gut.
Er sauer ist.
Und dann
lass die Freundin
mit der
dran.
Frau, genau.
Ja, wunderbar. Okay, ich glaube, wir sind schon wieder durch mit unserer Box. Wir sind auf jeden Fall auch schon fortgeschrittene Stunde. Jetzt kommst du zu deiner fast ersten, jetzt letzten Box.
Ja.
So. Nachteule oder Nachteile?
Ja, ist meine Sauklaue, ich glaube.
Der Stift ist leer gegangen.
Nachteule.
Die Nachteule, ja. Weil ich dem, wir haben uns vorgestellt, die Sachen, die du machst, also das hier zumindest, mit dem, die, wenn du auftrittst, bist du ja nachts immer.
Oft, ja.
Oder eher sehr spät auch.
Also,
oder?
Weil ihr tretet ja nicht, als wenn ihr auf einem Festival spielt, nicht um 11 auf, sondern eher später.
Kommt total aufs Festival drauf an.
Aha.
Also so, es gibt, ja, manchmal hast du halt so einen Nachmittagsslot irgendwie, dann machst du das halt. Aber nee, tatsächlich, also so ich würde sagen, so im Schnitt ist, also vor 2:30 fangen wir
nicht
selten
an.
Also ja. Morgens.
Schon,
ja.
Ne?
Ja.
Und wie ist das?
Yeah.
Wird man da nicht wahnsinnig müde? Also ich arbeite auch Frühschicht und ich muss sagen, Frühschichten stecken mich nicht so an wie Spätschichten, lustigerweise. Ich weiß nicht, wie das mit 3:45 Uhr Nacht, beziehungsweise 3 Uhr Arbeitsbeginn, und vor allen Dingen, dann ist ja nicht so, ich mache einen Kaffee und setze mich dann hin und schreibe. Du musst ja Stimmung machen.
Also tatsächlich, wir beherrschen da. Das klingt jetzt ein bisschen angeberisch, aber es ist. Wir beherrschen da die ganze Klaviatur.
Okay.
Also wir haben in 10 Jahren auch noch keinen einzigen Flug verpasst von irgendwo nach irgendwo, egal wann wir aus dem Club wieder zurück ins Hotel sind.
Aber habt ihr.
Wollte ich gerade sagen. Gut.
Habt ihr dann Rituale dafür? Also, dass ihr, keine Ahnung, dass man halt echt um 3 dann auch am Start ist und fit und Bock hat auch. Ich meine, das
oder schläft man einfach nur bis tags und dann passt das schon?
Nee. Also das ist tatsächlich, also so, es gibt ja Leute, die stellen sich das dann so vor, dass man unter der Woche, ja, liegt man so daheim im Bett und die Champagnerflaschen rollen so durch die Wohnung.
Klassisch, ja.
Ja, und irgendwie alle sind nackt und haben maximalen Fellmuff an. Und,
auch bei 40 Grad,
ist
genau.
Selbstverständlich. Und dann am spätestens Donnerstag irgendwie steigt man ins Taxi zum Flughafen.
Genau.
Und dann kommt Putzi und
macht Nase irgendwie, Kokain oder
macht irgendwie den neuen Champagner im Kühlschrank ja, und dann kommen wir am Sonntag wieder und dann geht das gleich mal
voll los. Das ist so nicht, oder wie?
Leider, also was heißt leider, ist so nicht. Nein, also das, wir hatten es ja vorhin auch schon mit quasi den langen Tagen und so weiter. Also bei uns geht Montag morgens spätestens um 9 die Woche los. Mhm. Egal, wann wir am Sonntag zurückgekommen sind, was anders gar nicht geht.
Ja.
Also wir sind halt zwei Mann und so ein bisschen Office irgendwie.
Muss auch gemacht
werden. Die das alles irgendwie stemmen müssen.
Wer macht euer Steuer? Macht ihr die selber?
Die macht der Steuerberater.
Ah, die macht der Steuerberater. Okay.
Tatsächlich, also für die Firma und für mich privat auch.
Sehr gut.
Also das ist tatsächlich, also da bin ich einfach nicht so gut, das habe ich outgesourced.
Ja. Man muss auch seine Stärken und Schwächen einfach einzuschätzen
wissen. Also das weiß ich, dass ich das besser outsource.
Okay, also das heißt, du hast aber auch gar keine Probleme mit also du hast auch kein Jetlag, du bist kein...
Nee, also so Jetlag ist tatsächlich...
Bist du eigentlich der perfekte Mensch, also du hast kein Stressempfinden, nachts arbeiten macht dich auch nicht wütend, die ganze Zeit arbeiten auch nicht.
Ich habe schon durchaus meine Schwächen, aber...
aber die erzähle ich
euch nicht. Da sind wir jetzt noch nicht vorgedrungen. Nee, aber also so dieses, also dadurch, dass wir das ja wirklich mit Nachdruck und Herzblut irgendwie alles machen, geht das ja auch alles.
Ja.
Also so würde das keinen Spaß machen, würde das kein Mensch machen, weil es viel zu anstrengend ist.
Ja.
Also so dieses aus dem Club irgendwie raus, dann hat man noch aber irgendwie so anderthalb Stunden, bis es dann losgeht zum irgendwie Bahnhof, Flughafen, was auch immer. Das ist hart. Also da darf man, also und da machen wir das aber auch wirklich so, dass wir uns dann so, kommst dann heim, ja, dann geht ihr dann sein Zimmer, dann Zähne geputzt, dann wird sich ausgezogen, dann legt man sich kurz hin, stellt seinen Wecker und dann klingelt er nach 45 Minuten wieder und steht mal auf, dann zieht man sich was, also duscht man, putzt wieder Zähne, ja,
ja.
Damit es einfach so, dass das passiert ist. Also das macht man einfach so, damit das so, ja. So eine Art Normalität einfach.
Ja, ich verstehe das total.
Und klar, also so, wir schlafen natürlich überall, wo wir können. Also ich weiß, jedes öffentliche Transportmittel ist für mich eher ein Anästhetikum. Also
ja?
So, ja, ich kann sofort, also Flugzeug ist das Schlimmste. Mhm. Ich bin weg, bevor irgendwer Boarding is completed.
Ja.
Und egal, ob ich müde bin oder nicht, das ist einfach so.
Schon trainiert.
Aber ich finde es interessant, also wenn du sagst, unter der Woche geht es halt um 9 Uhr morgens los, du könntest doch auch einfach unter der Woche nachts arbeiten im Studio. Das interessiert doch keinen, oder?
Nö, weil also quasi tatsächlich, ich finde so einen in Anführungsstrichen normalen, geregelten Wochenablauf, dadurch, dass es ja alles schon so crazy ist mit irgendwie mal dahin, dann nächste Nacht da und dann irgendwie das Hotel, finde ich das schon. Also so, wenn ich da jetzt so einen Lifestyle auch unter der Woche hätte, dass ich jetzt irgendwie nur nachts arbeite und so, dann, du siehst Freunde dann auch zum Beispiel gar nicht mehr, die haben ja alle Kinder.
Ja.
Und wenn ich irgendwie um 11 aus dem Studio komme, dann muss ich eh schon schauen, wer doch irgendwie
erreichbar ist.
Sag mal, spinnst du? So, Entschuldigung. Mann. Nee, und also sonst wird mir das, glaube ich, auch zu sumpfig. Also so, deswegen, ich find auch so dann nebenbei so ein bisschen da für einen BR da so Ingenieursjob zu machen, das ist schon auch gut, dass man mal raus ist aus diesem ganzen Nachtlebenszirkeln. So.
Ja, und vor allen Dingen, das ist ja auch das Schöne, man kann, da hat man seine Schicht und dann geht man wieder. Oder seinen Tag und dann geht man wieder. Und
ja, danach geht man halt ins Studio.
Ja, genau. Genau. Das ist dann halt das, was dann kommt, wenn man noch andere Sachen macht. Aber der Tag ist da ja überschaubar sozusagen.
Ja, es ist halt dann einfach ein anderes Biotop, in das man dann halt.
Mhm.
Aber so. Nee, ich brauche das schon. Ja, sonst ist mir das so zu außerachsig mit dann wirklich nur nachts arbeiten. Und
habt ihr das lernen müssen oder ist das etwas, was du schon von vornherein immer so gemacht hast?
Dass man aufstehen muss, wenn man muss, das kannte ich schon immer.
Ja. Ja, also es gibt ja Leute, die verschlafen ihr ganzes Leben. Oder
ich liebe Schlafen.
Machen halt nichts sozusagen. Also das klingt ja nach einem sehr strukturierten Menschen, der du da so bist.
Ja, was heißt strukturiert? Ich finde anders, also so, ich fühle mich unwohl, wenn ich nicht so einen gewissen Überblick quasi, ja, so über das alles habe und auch das irgendwie dann so einschätzen kann. Also ich mag das schon gern, wenn ich Sachen einschätzen kann. Das gibt mir so, das gibt mir so eine innere Ruhe.
Verstehe. Deswegen hast du auch so viel innere Ruhe.
Und also, ich meine, es sind Nachtsauftritte, ihr wart viel auf Tour. Was spielt Alkohol da für eine Rolle?
Dass man halt was trinkt.
Ja,
aber
ja,
wenn ihr noch nie Fliege verpasst habt, dann seid ihr ja wahnsinnig diszipliniert.
Nein. Nein, also wir trinken dann schon gern was. Klar, weißt du, wenn du jetzt 3 Nächte in Reihe spielst, so, dann wirst du dich nicht am ersten Abend komplett zusammenhauen irgendwie. Aber also so ein Glas Schaumwein, das ist auf jeden Fall, das ist gut für den Kreislauf.
Ja.
Ah, ja.
Aha. Meine Mutter sagt, es ist wie eine Dusche von innen.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr belebend, das stimmt.
Ja, eben, nee, aber also so, wir sind da jetzt nicht so dogmatisch, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass wir irgendwie im totalen DJ-Alkoholismus irgendwie drin hängen oder so. Also.
Ich denke nur, weil das also einfach super, super gefährlich ist oder so. HVOB, die Österreicher, dieses DJ-Duo ja eigentlich. Die haben mir mal erzählt, dass sie halt gar nichts mehr trinken. Also, dass das irgendwann so eine Entscheidung war. Also, dass man das Alkoholtrinken dann wieder eher, wenn man halt auf eine Party geht oder so, aber nicht, wenn man
arbeitet. Hattest du das nicht auch erzählt, dass du das mit der Band hattest? Weil du hattest auch so einen Moment, wo alle anderen betrunken waren und du nicht und dann gesagt hast, okay, das...
Nee, bei mir war das vor dem Konzert nichts mehr trinken. Ab dem Start vom Konzert war das okay.
Ach so, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, du hast immer nicht...
Nee, aber...
Also ja, auf der Bühne dann schon, aber davor nicht. Ja, okay.
Es war nur einmal, da waren halt meine 3 Bandkollegen total besoffen und ich nicht. Und das, ich habe als Einzige gemerkt, wie scheiße wir spielen. Und die anderen fanden es halt total super. Und das werde ich nie vergessen.
Nee, ja. Das ist also so... Ich finde, man muss so ein bisschen... Also wir haben auch schon mal irgendwie nüchtern gespielt und
so komplett. Schon mal passiert.
Das Bild, aber, das da entsteht, ist super.
Naja, waren wir halt beide krank.
Oder? Ja, genau. Es war halt Montag 9 Uhr morgens.
Ein Schluck Beschwerden.
aber das ist so... Eigentlich so, dass man halt so ein bisschen mit den Leuten so auf einem... Ja, ist.
Nee, ich verstehe das voll, weil.
Ja, eben, also, weil
die
das
Stimmung ist, muss man ja auch erstmal innerlich aufbringen.
Was ich zum Beispiel, wir nehmen halt zum Beispiel gar keine harten Drogen irgendwie, weil das halt, also, wenn du, also auch dadurch, dass das ja tatsächlich ständig überall irgendwie präsent ist, aber so ich würde ja durchdrehen, wenn ich dann, weißt du, dann fliegst du dann irgendwie dahin, dann ist da nichts, dann irgendwie fühlst du dich schlecht, wirst du traurig.
Das geht auch nicht.
Ja, dann stehst du da im Club so und bist genervt.
Hat da noch jemand eine Waffe an den Kopf gehalten? Das ist echt einfach scheiße gewesen.
Einfach nur gezeigt.
So, okay. Gut, jetzt kommen wir mal zu unserer Schlussfrage, oder? Willst du noch was, zu fragen? Jetzt
machen wir den Sack zu.
Nee. Die stellen wir jetzt, die stelle ich jetzt.
Ja.
Also am Ende fragen wir immer, was ist München für dich?
Die Stadt, wo ich wohne.
Ja, so quasi Geburtsstadt.
Hier sterbe ich auch.
Das weiß ich nicht.
Nee, ne? Also weiß ich auch nicht. Ich komme auch hierher, aber ich weiß nicht, ob ich hier sterbe.
Also soweit habe ich jetzt auch noch nicht vorgedacht, tatsächlich.
Noch nicht terminiert auf nächste Woche.
Nee, also so... Das langfristige Ziel.
Aber du bist ja also quasi, du bist ja viel unterwegs. Es gibt ja auch andere Städte, die dir vielleicht gefallen könnten aus irgendwelchen Gründen. Warum bist du denn noch in München geblieben?
Weil wir halt so viel unterwegs sind.
Mhm.
Also es gibt ja ganz viel so unterschiedliche Phasen bei den Leuten. So wann ziehen sie weg, wann kommen sie wieder und so weiter und so fort. Und wenn man in der Phase, wo man halt eher wegziehen würde, schon so viel unterwegs ist. Also ich finde, München ist eine der besten Städte, um wieder heimzukommen quasi. Aber das ist halt für jeden, der irgendwo halt wohnt und so halt sein Umfeld kennt. Deswegen ist das alles immer so ein bisschen so...
Relativ.
Ja, also jeder mag das halt da, wo er
herkommt,
wohnt irgendwie und wo er sich wohlfühlt. Und das ist dann Pfenninggurt. Und das finde ich also tatsächlich total wurscht, wo das dann ist. Also ich habe da jetzt aber auch, bin da jetzt, ja, aber auch nicht so, dass ich dann irgendwie sage, das ist aber viel toller wie das.
Ja,
also
das, nee,
ist so, das ist, wenn man das alles am Ende irgendwie halt so, was sind so Städte, die dann so total geil sind und wo dann alle so hinrennen, Kopenhagen und so. Also am Ende für mich irgendwie so, wenn man das so auf alles Positive und Negative zusammenrechnet, es kommt immer auf Null raus.
Voll. Und dann halt die Menschen, die du um dich herum hast und ein bisschen, also gut, also sagen wir mal, es gibt schon Orte, die ich jetzt schon deprimierender fand als München. So.
Ja. Ja,
aber, auch wenn du da geboren wärst.
Ja, aber dann ist es ja trotzdem was so. Ja, du kennst dich dann da aus, fühlst dich halt einfach,
also so da. Kennst du die Straße, weißt du, wie das Wasser schmeckt, was weiß ich. Also gibt es so viele.
Ja, und im Hauseingang riecht es immer so und deswegen. Und klar, also fürs Business gibt es natürlich irgendwie dann Orte, wo man sich vermeintlich irgendwie leichter tun würde. Muss aber halt auch voll nicht so sein.
Nee, also, ich finde, ihr seid eigentlich eher das Beispiel für das Gegenteil. Man muss nicht nach Berlin gezogen sein oder nach
London. Weil in Berlin erwartet halt niemand auf dich.
Nee.
Also so, da bist du halt dann auch dahin gezogen.
Genau.
Aber man weiß nie.
Ja. Wie unüberlegt und aus der Hüfte kanntest du denn einen deiner Tracks von deiner Liste anmoderieren, die du uns geschickt hast? Weißt du noch, was da draufsteht?
Die Reihenfolge weiß ich jetzt
nicht. Nee, musst du auch nicht. Du kannst einen aussuchen, der jetzt gerade so impulsig in den Kopf schießt.
Ich glaube, der erste ist das nicht Gregory Isaacs? Aber mir gefallen alle Nummern auf dieser Playlist.
Klar, tatsächlich. Das ist ja also deine Playlist.
Fallen jetzt auch gerade noch mal so echt viele ein, die man da noch hätte so reinpacken können. Aber in dem Fall hören wir jetzt noch Night Nurse von Gregory Isaacs, weil es, finde ich, eine der fettest produzierten Reggae-Nummern aus so Ende 80er, Anfang 90er irgendwie ist. Und einfach grandios vom Arrangement, vom Album ist einfach so, und die er singt eh. Und was die wenigsten wissen, ist, dass Night Nurse tatsächlich deswegen Synonym für Kokain ist, weil der so schlimm abhängig war.
Ach nee.
Ja.
Ach Gott. Nee, das wusste ich nicht.
Ich auch nicht.
Aber dann
haben wir noch Spaß gelernt. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung. Und das Wasser, das jetzt leer ist. Ich habe das Gefühl, ich schwitze zwischen den Brüsten.
Und, also ich praktisch tue das.
Ich auch.
Danke dir.
Nahaufnahme, der Feuerwerk-Podcast. Zu hören auf Spotify, iTunes und Podigee. Im Netz unter nahaufnahme.feuerwerk.de. Ihr findet uns auch auf Instagram, nahaufnahme_podcast.